Im Oktober feierte IKEA Deutschland 50-jähriges Jubiläum. Vor einem halben Jahrhundert ist in München das erste Einrichtungshaus des Möbelschweden in Deutschland eröffnet worden. Ein Grund zu feiern und jede Menge zu tun für Anita Ramay, die Kommunikationschefin von IKEA Deutschland. In unserem Podcast sprechen wir mit ihr über dieses Jubiläum, aber auch darüber, was es bedeutet, die Kommunikation einer Love Brand zu verantworten. Hallo Anita, schön, dass du unser Gast bist.
Hallo Nicole, schön, dass ich dabei sein darf.
Anita, du hast beim NDR gearbeitet, warst Chefredakteurin bei der Bauer Media Group, unter anderem für Cosmopolitan, und Pressesprecherin bei Google. Was hat dich denn 2023 zu IKEA verschlagen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mir ist einfach im Lauf meiner Karriere bewusst geworden, wie wichtig mir die Kultur eines Unternehmens ist. Und mit Kultur meine ich, fühle ich mich wirklich zugehörig? Ist das Mindset meiner Kolleginnen auch das, was ich teile? Haben wir dieselben Werte? Weil nur so kann man wirklich produktiv und professionell zusammenarbeiten und einfach Dinge vorantreiben und Impact schaffen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Und im Laufe des Prozesses bei IKEA habe ich einfach gemerkt, dass die Werte des Unternehmens total persönlich mit mir harmonieren. Ich gebe mal ein Beispiel. IKEA hat den Wert erneuern und verbessern. Wir sind ruhelose Macherinnen mit einem fröhlich-rebellischen Geist. Und das kann ich auch für mich sagen. Ich ticke genauso. Und ich finde, wenn man keinen Stillstand akzeptiert und sich immer weiterentwickelt, dann kann man Impact für die vielen Menschen schaffen, weil die IKEA-Vision ist es auch, den vielen Menschen einen besseren Alltag zu ermöglichen und nicht stehen zu bleiben, immer wieder auf ihre Bedürfnisse zu achten, mit Innovationen um die Ecke zu kommen. Und das ist auch gerade im Kommunikationsbereich sehr, sehr wichtig, weil unsere Welt ist im Wandel, die Kommunikationsbranche ist im Wandel und ich kann quasi die Kommunikation bei einem Unternehmen nur verantworten, was mir auch den Freiraum und den Spielraum auch bietet, quasi diesen Wandel voranzutreiben. Und ein Fun Fact an dieser Stelle. Meine Schwester hat auch schon mal für IKEA gearbeitet auf Agenturseite vor vielen, vielen Jahren. Und sie hat auch immer so von der Unternehmenskultur geschwärmt und auch von der Zusammenarbeit mit IKEA. Und das ist bei mir wirklich noch im Kopf hängen geblieben. Der zweite Grund war, natürlich kann ich mich auch mit IKEA als Unternehmen und als Marke identifizieren. IKEA ist auch eine meiner Love Brands, die mich schon seit der Kindheit begleitet hat in meinem Zuhause und auch im Alltag. Und das dritte ist einfach die Rolle an sich. Die Rolle der Kommunikationschefin bei IKEA ist sehr vielfältig. Ich verantworte die interne Kommunikation, die externe Kommunikation und auch Public Affairs und Government Relations. Wir haben ein Team von circa 20 Kolleginnen und das Besondere an meiner Rolle ist, dass bei IKEA Kommunikation auch in der Geschäftsführung verankert ist. Das heißt, ich bin auch Geschäftsführungsmitglied und das ist natürlich eine ganz besondere Ehre und auch Verantwortung, die strategischen Entscheidungen mitzutragen, mitzugestalten, einmal für die vielen Mitarbeitenden. Wir haben in Deutschland 20.000 und natürlich auch wegweisende Entscheidungen zu treffen für unser Business, für die Zukunft. Und das ist super spannend und das treibt mich jeden Tag an. Und deswegen dachte ich, IKEA ist einfach der perfekte nächste Schritt für mich, der mich herausfordert und in dem ich Impact schaffen kann.
Stichwort Herausforderung. Ich hatte es eingangs schon gesagt, IKEA Deutschland hat dieses Jahr ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert. 50 Jahre, vor 50 Jahren ist das erste Einrichtungshaus hierzulande eröffnet worden. Das bedeutet natürlich jede Menge Arbeit für die Unternehmenskommunikation. Wann habt ihr da mit der Planung angefangen? Was waren eure strategischen Überlegungen hinter der Jubiläumskampagne? Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen?
Ja, sehr gerne, Nicole. Ich habe bei IKEA im September 23 gestartet und auch just dann haben wir auch mit der Planung begonnen, weil wir müssen das Thema ja nicht nur extern und intern kommunikativ treiben, sondern es ist wichtig, dass wir integriert über alle Fachbereiche zusammenarbeiten mit People and Culture, mit Marketing, mit IKEA Food, mit Home Furnishing Retail Design und auch mit den ganzen Einrichtungshäusern. Und da ist es wichtig, dass wir eine gemeinsame Strategie haben. Wir haben uns dann ein Jahr lang immer getroffen, Strategien erörtert in einer Arbeitsgruppe und auch gemeinsam das Kommunikationsdach definiert, zusammen mit unserer Lead-Agentur im Marketing Think. Und zwar feiern, was uns vereint. Wir wollten nämlich, dass dieses Wir-Gefühl von IKEA, dieser ganz besondere IKEA-Spirit, den vielen Menschen, dass wir den wirklich nach außen und auch nach innen bewusst machen. Weil IKEA begleitet die Menschen in Deutschland seit 50 Jahren jetzt mittlerweile und viele Menschen haben ganz, ganz besondere Momente, die sie mit IKEA verbinden. Und genau diese Momente wollten wir in unserer Kampagne zum Leben erwecken. Was das am Ende für die Kommunikation bedeutet, wir haben dann das Kampagnendach feiern, was uns vereint. Und dann leiten wir natürlich daraus die Kommunikationsmaßnahmen für die externe und interne Kommunikation ab. Und für die externe Kommunikation ist es, wir entwickeln quasi das 50-Jahre-Narrativ und schauen wirklich in einem strategischen Approach, wann wir welche Message an welches Medium spielen. Und da war es wichtig, beispielsweise mit der dpa zusammenzuarbeiten und wirklich die vielen Menschen zu erreichen. Und denen haben wir beispielsweise exklusiv vorab unser IKEA 50 Jahre Handbook, das haben wir entwickelt mit den wichtigsten Daten, Fakten, Zahlen rund um 50 Jahre IKEA in Deutschland. Wir haben die Menschen dahinter vorgestellt, die Designerinnen, die Produktinnovation, aber auch unsere Fails. Was ist schiefgelaufen in den letzten 50 Jahren? Wir wollen wirklich transparent sein und auch zeigen, dass eine erfolgreiche Reise auch manchmal Herausforderungen mitbringt und dass wir auch natürlich auch von unseren Fails auch lernen, um uns weiterzuentwickeln. Beispielsweise hat das auch Business Punk aufgenommen und hat gesagt, das ist wirklich ein tolles Beispiel, was viele Konzerne nicht machen, quasi auch von ihren eigenen Fehlern zu berichten. Und das ist für uns als Unternehmen sehr, sehr wichtig, dass wir authentisch und transparent sind. Nach dieser Zusammenarbeit mit der dpa haben wir natürlich auch geschaut, okay, welche weiteren exklusiven Geschichten können wir an Medien pitchen und quasi auch unseren CEO positionieren. Und das haben wir dann auch getan. Und unser Highlight war natürlich das Brand Experience Event, was wir verantwortet haben in der Kommunikation. IKEA hat seine Reise in Deutschland in München-Eching 1974 gestartet, am 17. Oktober. Und genau in diesem Einrichtungshaus wollten wir dann ein Geschenk an die vielen Menschen zurückgeben und haben dann das Konzept der IKEA Hausparty entwickelt, zusammen mit unseren Kommunikationsagenturen Ketchum und We Love PR. Das heißt, wir haben jede Fläche im Einrichtungshaus so genutzt, wie man auch seine Wohnung in einer Hausparty nutzen würde, und 160 StakeholderInnen eingeladen. Darunter gehörten Geschäftspartner, mit denen wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten, politische Stakeholder, wie beispielsweise der bayerische Ministerpräsident Dr. Söder, die schwedische Botschafterin, Journalistinnen, IKEA-Family-Mitglieder und auch unsere Mitarbeiter. Dort haben wir mit internationalen Acts auch gefeiert, wie beispielsweise der schwedischen Band Mando Diao. Es ist uns nämlich wichtig, dass dieses schwedische Gefühl auch rüberkommt, und daher hat es total gepasst, dass wir auch einen schwedischen Interpreten auch da haben. Dann hatten wir natürlich auch weitere deutsche Stars da, wie Nico Santos oder DJ David Puentes. Und das gipfelte dann abends in einer Sleepover-Party für 50 Gäste, die sich dann dafür anmelden konnten. Und darunter waren IKEA-Family-Mitglieder, aber auch einige Journalistinnen und InfluencerInnen. Das war dann quasi der krönende Abschluss unserer Party. Aber wir wollen ja mit IKEA immer die vielen Menschen einbeziehen. Das heißt, wir haben nicht nur in München-Eching gefeiert, unserer Geburtsstätte, sondern über all unsere 54 Einrichtungshäuser hinweg, mit besonderen lokalen Aktionen für unsere vielen Kundinnen. Und dann haben wir in der Auswertung gesehen, wir waren super erfolgreich mit diesem Prinzip. Wir hatten über 3500 Medienclippings earned. Über alle Kanäle hinweg, also über TV. Also wir waren wirklich in den TV-Magazinen von RTL, NTV, Sat.1 Frühstücksfernsehen, über Online-Medien, Printberichterstattung, Radio. Und diese Berichterstattung war 5-mal größer als die der Europameisterschaft in diesem Jahr in Deutschland, was natürlich der Wahnsinn auch für uns war und was uns auch mit großem Stolz erfüllt hat. Wenn wir feiern, dann wollen wir natürlich nicht nur mit unseren Kundinnen feiern, wir wollen auch mit unseren MitarbeiterInnen feiern, denn sie sind das Herzstück für IKEA. Sie sind diejenigen, die 50 Jahre dieses Unternehmen inspiriert haben und wirklich den Alltag der vielen Menschen ja vorangebracht haben. Und wir wollten wirklich die Gesichter zeigen. Wer steckt denn wirklich hinter IKEA? Wir haben mit 80 Mitarbeitenden, die sich dafür bewerben konnten, ein Video aufgenommen in unserem Einrichtungshaus in Wallau. Das liegt zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Und dort wirklich dieses Wir-Gefühl von IKEA aufleben lassen und mit ihnen gefeiert. Ohne Skript. Wir hatten nur ein Storyboard, was wir gemeinsam entwickelt haben mit unserer Kreativagentur Thing. Und das war ein Gemeinschaftsprojekt von dem Fachbereich Kommunikation und auch unserer People und Culture Abteilung. Und dort haben wir so Fragen gestellt, beispielsweise, wer von euch kann kein Billigregal aufbauen? Ja, also wirklich, wir haben uns auch selber so ein bisschen auf die Schippe genommen. Oder was waren deine herausforderndsten Kundenerfahrungen? Oder wer hat beispielsweise die Liebe bei IKEA gefunden? Dadurch, dass es natürlich nicht gescriptet war, war es natürlich so, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt gemerkt habe, oh mein Gott, die MitarbeiterInnen, die sprechen so positiv und es könnte ja vielleicht das Gefühl aufkommen, dass jemand denkt, wir hätten hier irgendwas gescriptet. Und deswegen habe ich dann irgendwann im Laufe der Zeit nochmal den Aspekt mit reingebracht, wir müssen auch die Frage stellen, was nervt dich an IKEA? Und auch da kamen Dinge wie beispielsweise, ja, vielleicht könnte man sich die Plantbulle auch nach Hause liefern lassen, ja? Das nervt mich, dass es das noch nicht gibt. Und das war wirklich ein ganz, ganz tolles emotionales Projekt, was uns stolz gemacht hat und was wir dann auch gefeiert haben, diesen Film mit all unseren MitarbeiterInnen am 19. Oktober. Da haben wir ihn uraufgeführt. Jede Unit hat selber gefeiert und wir hatten eine Live-Schalte, wo wir dann quasi diesen Film präsentiert haben. Und wir haben nicht nur das Gesicht unserer Mitarbeitenden gezeigt, sondern auch in der Marketingkampagne haben wir zum ersten Mal den vielen Menschen Jonas Bergström vorgestellt. Das ist die Stimme von IKEA in Deutschland seit 1999. Der Jonas kommt aus Schweden, ist eigentlich ein Schauspieler und er spricht immer die IKEA-Werbespots und TV-Spots. Und er ist quasi auch in dem Spot zum allerersten Mal aufgetreten, um einfach nochmal Danke zu sagen, um wirklich IKEA in Deutschland zu präsentieren.
Wow, Anita, an dieser Stelle nicht nur nochmal herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahre IKEA Deutschland, sondern herzlichen Glückwunsch zu dieser unglaublich gelungenen Jubiläumskampagne.
Vielen Dank.
Das klingt wirklich super. Du hattest es vorhin schon kurz angerissen, dass bei eurer Hausparty auch Journalistinnen und InfluencerInnen vor Ort waren. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien für IKEA allgemein, also für die Kommunikation oder auch für das Jubiläum im ganz Besonderen?
Wir betrachten jeden Kanal, sei es die Own Channels oder auch externe Kanäle. Jeder Kanal ist für uns wichtig. Wir sind immer da, wo unsere Zielgruppe ist, wo wir die vielen Menschen erreichen. Und natürlich folgen uns auch die vielen Menschen auf Instagram. Wir haben eine sehr aktive Community und wir auf Social Media, also gerade auf TikTok und Instagram, verfolgen wir den inspirativen Ansatz. Wir zeigen unsere Produkte, wir stellen vor, was man mit ihnen machen kann, zeigen Tipps und Tricks für unsere Lösungen, machen Live-Shopping-Formate mit unseren Interior-Designerinnen und gehen da wirklich sehr, sehr stark in diesen inspirativen Austausch. Auf LinkedIn beispielsweise, da geht es eher darum, uns als Unternehmen vorzustellen. Also wirklich Corporate News, aber auch internes und externes Employer-Branding. Uns bei IKEA als Arbeitgebermarke zu positionieren. Wir haben da wirklich den Leitsatz, dass IKEA more than a job ist. Damit meinen wir, wir sind nicht nur ein reines Möbelhaus. IKEA geht über Einrichtung hinaus. IKEA steht für das Zuhause, wie kein anderes Unternehmen. Und wir wollen wirklich den vielen Menschen einen besseren Alltag schaffen. Und deswegen schauen wir uns Social-Media-Kanäle an und passen uns natürlich auch dort den Trends an und auch den Dynamiken, um weiterhin auch die vielen Menschen zu erreichen.
Jetzt gibt es ja wahnsinnig viele Menschen, die IKEA-Produkte, ich nenne es mal, sich zu eigen machen mit Hacks und darüber posten bei TikTok, bei Insta, du hast es angesprochen. Sind das Kanäle, wo ihr selbst für eure Produktdesigns Ideen rauszieht?
Also es ist so, dass das Produktdesign in Schweden entwickelt wird. Wir in der deutschen Organisation, wir stehen natürlich auch mit unseren Kundinnen im Austausch und geben diese Informationen, diese Insights, die wir aus dem deutschen Markt haben, natürlich auch an die schwedische Organisation weiter. Und das machen auch alle anderen globalen Märkte so. Die Produkte werden allerdings nicht in Deutschland entwickelt. Worüber wir aber sehr, sehr stolz sind, wir haben beispielsweise im Matratzenbereich eine Matratze entwickelt, die Averberg-Matratze, die wirklich speziell auf die Bedürfnisse der Menschen in Deutschland ausgerichtet wurde. Also das machen wir manchmal für bestimmte Produktgruppen oder Produktkategorien. Und immer wenn dann so etwas auf den Markt, in den Verkauf kommt, sind wir natürlich besonders stolz, weil das wirklich zielgerichtet hier auf unsere Zielgruppe in Deutschland einzahlt.
Jetzt sei mir die Frage erlaubt, schlafen Menschen in Deutschland anders als in Schweden?
Das ist eine gute Frage. Naja, die vielen Menschen hier in Deutschland haben vielleicht andere Bedürfnisse, was den Härtegrad beispielsweise angeht, der Matratze. Und da merken wir schon, dass es von Land zu Land schon regionale und lokale Unterschiede geben kann.
Spannend. Zurück zu unserem eigentlichen Thema, Anita. IKEA gehört zu den Love Brands. Es kam in deiner Erzählung raus, ich weiß es von mir selbst und aus dem Bekanntenkreis, kommuniziert man für solche Marken anders als für, ich sag mal in Anführungsstrichen, normale Marken, zu denen die Menschen jetzt nicht so eine starke emotionale Bindung haben. Darf man mehr mit so einer Love Brand oder weniger?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und darüber machen wir uns auch sehr, sehr viele Gedanken, um ehrlich zu sein. Wir sind eine Love Brand und das ist wirklich eine hohe Verantwortung. Wir haben eine hohe Verantwortung unseren Kundinnen gegenüber und natürlich auch unseren Mitarbeitenden. Denn auch Mitarbeitende sind IKEA-Kunden und auch IKEA-Kunden können zu Mitarbeitenden werden. Ja, das ist schon sehr, sehr häufig vorgekommen. Wir vertreten die Meinung, und da bin ich auch eine ganz, ganz starke Befürworterin, dass es darum geht, sich von einer Love Brand zu einer Trusted Brand zu entwickeln. Und das Thema Brand Trust und Stakeholder Trust ist ein sehr, sehr elementares bei uns, bei IKEA. Beispielsweise treiben wir in der Kommunikation, wir sind hauptverantwortlich für das KPI Brand Trust. Und zu Brand Trust gehört natürlich nicht nur, wie ist die Awareness in den Medien, wie ist das Sentiment, beispielsweise hinter einer PR-Kampagne oder hinter einem bestimmten Thema, wie denken politische Stakeholder über uns oder Aktivistinnen, sondern auch zu Brand Trust gehört natürlich auch, wie ist die Wahrnehmung der Kundinnen in Bezug auf Qualität, in Bezug auf Service, in Bezug auf Erreichbarkeit von IKEA, wie kommen die Waren bei den Kundinnen an, wie schnell geht eine Reklamation. Das sind alles Aspekte, die auch zum Thema Brand Trust reingehören und die wir wirklich analysieren und wo es einfach darum geht, dass wir in der Kommunikation das Leadership übernehmen, um quasi auch die Organisation hier in Deutschland zu enablen, quasi auch kontinuierlich weiter daran zu arbeiten. Und wir tracken auch ständig die Entwicklung vom KPI Brand Trust und wir sind total glücklich, dass wir im letzten Geschäftsjahr, also ein Geschäftsjahr von uns geht immer von September bis September des Folgejahres, den um mehrere Prozent Punkte gestiegen ist und darauf sind wir sehr, sehr stolz und das ist auch der Weg, den wir weitergehen möchten und daran arbeiten wir wirklich jeden Tag mit großer Leidenschaft und ich finde zum Beispiel auch, dass Love Brands nicht nur dieses Trust-Thema haben, was sie kontinuierlich sich anschauen müssen und daran arbeiten müssen, sondern auch Love Brands haben quasi ein Dilemma, ja. Die Kundinnen lieben beispielsweise bestimmte Bestseller und es kann ja vorkommen und das gehört in der Natur dazu, dass man seine Produkte auch weiterentwickelt. Das ist wichtig, dass man auf die Konsumentinnen hört, dass man ständig an Innovationen arbeitet. Aber man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, auch gerade in Deutschland, dass auch wenn Produkte von gewissen Unternehmen für einen guten Purpose auch weiterentwickelt wurden, also ich erinnere mich zum Beispiel an den Getränkehersteller, der quasi sein Plastikstrohhalm verändert hat zu einem Papierstrohhalm, glaube ich, also wirklich sehr, sehr nachhaltig. Da steckte ein guter Purpose dahinter und es gab einen Shitstorm von der Community, weil sie aus dem Plastikstrohhalm besser trinken konnten. Und das kann uns natürlich auch passieren als Marke, dass unsere Produktinnovationen nicht so aufgenommen werden von unserer Community, von unseren Kundinnen, wie wir es uns eigentlich wünschen. Und wir haben beispielsweise einen unserer absoluten Hero-Produkte, den Pax, ja, unser Kleiderschranksystem. Ich glaube, das kennen sehr, 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 sehr viele Deutsche auch. Den haben wir neu aufgelegt im August und haben es Pax 2.0 genannt, ja. Faltbarer Rahmen. Den Korpus kannst du mittlerweile ohne Schrauben einfach zusammenstecken und der Aufbau ist kinderleicht in 20 Minuten und das kannst du sogar alleine machen. Und das haben wir natürlich gemacht, auch aus Qualitätsaspekten, Langlebigkeitsaspekten, denn wir haben beispielsweise gesehen, also gerade Schränke haben einen langen Produktlebenszyklus bei uns. Die stehen beispielsweise erstmal im Schlafzimmer und dann im Kinderzimmer und werden im Durchschnitt bis zu 11-mal umgezogen. Und um diesen Umzug in Zukunft noch besser zu erleichtern um das Produkt noch langlebiger zu machen, wollten wir einfach, dass der Rahmen faltbar ist und nicht mehr mit Nägeln zusammengezimmert wird und dadurch einfach die Produktlebensdauer erhöhen. Und dann haben wir uns natürlich auch in der PR überlegt, okay, wie kommunizieren wir das denn jetzt eigentlich? Weil eigentlich ist es super basic, wir bringen ein neues Produkt raus, aber wir wollten uns wirklich den vielen Menschen stellen, also der härtesten Jury überhaupt. Und wir haben dann überlegt, okay, welches Medium ist es denn? Welches Medium erreicht die vielen Menschen in Deutschland? Und dann haben wir uns für die Bild-Zeitung entschieden und auch gesagt, dieser neue Pax ist in unter 20 Minuten aufbaubar. Und testet das doch einfach mal aus. Und die Bild-Zeitung hat es ausgetestet und war wirklich der Enabler, dass in den ersten 36 Stunden über 200 andere Medien auch über den Pax berichtet haben und teilweise live aufgebaut haben bei RTL.12. Auch Bild hat es live aufgebaut und quasi auch mehrmals auf der Startseite gehabt, in Print und so weiter. Und wir haben einfach gesehen in dieser Earned-Kampagne, wo wir keine Content-Creator quasi bezahlt haben, wo wir kein Paid-Media in die Hand genommen haben, dass wir wirklich in diesem Kampagnenzeitraum von 2 Wochen, dass unser Sales-Index vom Pax angestiegen ist. Das Suchvolumen auf das Keyword Pax ist angestiegen um 25%. Und es gipfelte dann so weit, dass wir dann gemeinsam mit der Bild-Zeitung die Bild-Leser-Challenge quasi gestartet haben, wo 10 Bild-Leser sich bewerben konnten, wirklich diese ultimative Challenge zu leisten. Kann man den Pax wirklich in unter 20 Minuten aufbauen? Und das haben wir bei uns im Einrichtungshaus Frankfurt-Niedereschbach gemacht. Und wir hatten sogar einen Rekord. Es hat jemand geschafft, in unter 4 Minuten aufzubauen. Und das war wirklich eine Bewegung durch ganz Deutschland. Der Pax war in aller Munde und wurde dann quasi in Turbo-Pax umbenannt. Und damit will ich einfach nur sagen, manchmal lohnt es sich, ein intelligentes Risiko einzugehen, neue Dinge auszuprobieren und wirklich die Menschen das Produkt auch testen zu lassen, damit sie sich wirklich von der Innovation überzeugen lassen können.
Diese Pax-Aufbau-Challenge, von der du gerade berichtet hast, Anita, die ist ja sehr lokal, sehr deutsch gewesen. Wie lokal darf die Unternehmenskommunikation von IKEA sein? Wie international ist es? Was wird vorgegeben und was sind so die Grenzen, in denen du dich frei bewegen darfst?
IKEA ist ein Konzeptunternehmen. Das Konzept wird in Schweden gemacht und jede Ländergesellschaft hat dieses Konzept umzusetzen. Denn das ist wichtig, dass IKEA überall auf der Welt gleich aussieht. Ja, das schafft natürlich auch Vertrauen. Aus Schweden kommt die globale Richtung oder auch das Fokusthema des Jahres. Also beispielsweise ist das aktuelle Fokusthema des Jahres, wo wir uns positionieren möchten, das Thema Schlaf. Für die vielen Menschen. Ja, da steht das Schlafzimmer ganz, ganz besonders im Vordergrund. Solche Sachen werden vorgegeben. Ich war total erstaunt, als ich zu IKEA gekommen bin, weil wir haben im lokalen Markt so eine große Freiheit. Wir reporten auch nicht an die globale Organisation. Ich reporte an den Geschäftsführer und Chief Sustainability Officer von IKEA Deutschland. Also wir können uns lokal wirklich total einbringen. Und es ist auch nicht typisch PR, was wir machen, sondern wir schauen wirklich, wie wir das Business enablen können, wie wir wirklich zum Businessplan beitragen können, am Ende mit kommunikativen Maßnahmen, wie wir die Marke in Deutschland noch stärker positionieren können, wie wir intern auch unsere vielen Mitarbeitenden enablen können, dieses Business weiter zu gestalten, denn wir sehen uns eher als UnternehmerInnen im Unternehmen. Und das ist auch anfangs, was ich gesagt habe, die IKEA-Werte, die ich so toll finde, ja, die auch mit mir persönlich so resonieren. Wir, wenn wir eine Idee haben, du hast hier wirklich White Canvas, probier es aus bei IKEA. Und das ist egal, ob die Idee von global kommt oder von einem lokalen Markt. Du kannst es ausprobieren, du kannst deine Learnings teilen in der gesamten Organisation. Und dann gilt bei uns auch das Motto Steal with Pride, ja? Hat eine Sache gut funktioniert in einem anderen Land? Schauen wir es uns an, ob es auch hier gut funktionieren kann.
IKEA, ihr macht wirklich viel in intern, extern und IKEA ist mit seiner Kommunikation, also ich sag mal das, was nach draußen ankommt, sehr erfolgreich, weil ihr immer so einen gewissen Witz in eurer Außenkommunikation habt. Ich glaube, das kommt immer sehr gut an. Hast du denn Kommunikationstipps für andere Marken oder andere Unternehmen?
Ich kann gerne von meinen Erfahrungen sprechen oder das, was in meinen vorherigen Jobs und auch bei IKEA gut funktioniert. Customer Centricity, ja, wo ist meine Zielgruppe, wie tickt die, wie sind aktuell die Trends und wie kann ich die am besten erreichen? Das ist super wichtig, also dass man nicht mit der Gießkanne drüber geht, aber ich glaube, das ist auch so ein Brot-und-Butter-Geschäft der Kommunikation, dass man darauf achtet. Aber ich gebe einfach mal ein Beispiel. Es ist, glaube ich, ein Unterschied, gerade jetzt, wenn ich mir jetzt interne Stakeholder anschaue. Es ist ein Unterschied, wenn ich beispielsweise über meine Erfolge intern spreche und einfach eine Präsentation teile mit einem Clipping-Report, der am Ende vielleicht, also der vom Jubiläum, kannst du dir vorstellen, hat mehrere Seiten, weil wir über 3500 Clippings hatten. Da kann man natürlich ganz trockene PDF schicken oder man kann schauen, okay, wie engage ich mehr mit meiner Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Wie erwecke ich Neugier? Und gerade auch dieses Thema, die TikTokisierung der Medien, also dass es wirklich in den ersten 2 Sekunden klicken muss bei jemand, um wirklich die Aufmerksamkeit zu haben. Und da ermutige ich wirklich mehr in Videoformaten zu denken, auch wenn man Sachen präsentiert. Beispielsweise haben wir einen 1,5-minütigen Teaser gemacht zu unserer Jubiläumskampagne, also wirklich, was wir in der Kommunikation earned gemacht haben, also sei es von unseren Storylines, die Clippings und auch das Brand Experience Event, was wirklich intern so den Teaser schafft. Und wenn ich wirklich Interesse habe und weiter Lust habe, mich über dieses Thema zu informieren, dann klicke ich erst in den Clipping Report rein. Es geht ja auch darum, die Organisation auch zu informieren und auch stolz zu machen, was andere über uns berichten. Und das ist dann viel erlebbarer, als wenn man einfach nur eine PDF sich anschaut. Gerade auch für Menschen, die vielleicht nicht jeden Tag mit Kommunikation zu tun haben. Der zweite Tipp ist, ich glaube, als Marke denkt man immer, okay, wir brauchen jetzt neuen Content. Und gerade auch in meiner vorherigen Rolle als Chefredakteurin ist es wichtig, dass ich gelernt habe zu schauen, okay, was für eine Art Content steht überhaupt zur Verfügung und wie kann man Content nochmal zweitverwerten, recyceln unter einem neuen Aufhänger? Was ist ein Evergreen? Was könnte ein saisonaler Aufhänger beispielsweise sein? Und da ermutige ich auch alle Marken, in diesen Schatz einmal reinzuschauen. Was gibt es überhaupt und wie können wir diesen Content in eine neue Form gießen oder neue Formate dann einfach damit entwickeln? Weil in vielen Unternehmen ist so ein unglaublicher Schatz da. Man muss sich den, glaube ich, einfach nochmal anschauen und neu recyceln und nicht immer wieder von vorne anfangen und neue Themen entwickeln. Und das Dritte ist, es ist einfach wichtig herauszustechen, sich zu differenzieren von anderen und mutig zu sein. Und ich finde, das Pax-Beispiel, was ich gezeigt habe, das spielt da auch total mit rein.
Super, ich danke dir. Lass uns nochmal abschließend kurz auf deinen Werdegang zurückkommen. Du kennst ja beide Seiten. Du kennst die journalistische Seite, warst in der Redaktion und du kennst die PR-Seite aus Unternehmenssicht. Häufig ist es so, dass es bei der Zusammenarbeit manchmal ein bisschen ruckelt. Was können PR-Fachleute vielleicht besser machen in ihrer Zusammenarbeit mit JournalistInnen und auch umgekehrt? Was wünschen sich Kommunikationsfachleute von den Redaktionen?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also als erstes muss man natürlich wirklich zielgruppenspezifisch auf das Medium zugehen. Nicht viel Arbeit machen. Also wirklich dieser Service-Gedanke muss im Vordergrund stehen. Und auch wenn man sie beispielsweise via E-Mail approacht, muss es auch direkt in der E-Mail-Betreffzeile klicken. Da müssen wirklich die 5W-Fragen geklärt sein. Ja, also wirklich Lust machen, da drauf zu klicken. Und auch der Pitch, also dieser Küchenzuruf, muss relevant für den Redakteur sein. Entweder zeigt man direkt, dass man sich beschäftigt hat, dem, worüber der Redakteur schreibt und findet daraus einfach einen neuen Aufhänger oder eine neue These, die man hat, um den einfach nochmal einen weiteren Mehrwert zu bieten. Denn die Redaktionen konsolidieren sich weiter. Es gibt Zusammenschlüsse, es gibt große Pool-Redaktionen teilweise, die den Mantelanteil und Mantelinhalte liefern. Und da muss wirklich auf den ersten Blick ersichtlich sein, was möchte die Person jetzt eigentlich von mir und warum schreibt sie mich an und was ist da überhaupt der Mehrwert für mich? Also dieses What's in for me, ja, das ist wichtig. Und was wir in der Kommunikation uns von Redakteuren wünschen, ja, natürlich, dass sie weiterhin neugierig sind, die Geschichten auch zu erzählen, die auch relevant für uns sind und gerade in einer Zeit, wo die Medien sich auch so stark verändern.
Anita, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns so viele spannende Einblicke gegeben hast, speziell in eure Jubiläumskampagne, aber auch in die Kommunikation bei IKEA. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Spaß mit Pax Billy und Co. und hoffe, wir hören uns ganz bald mal wieder.
Das hoffe ich auch, liebe Nicole. Vielen Dank.
Mach's gut, ciao.
Tschüss.
Media.